MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Henrik Evers. Fast 500.000 Pilger waren letztes Jahr auf dem Jakobsweg unterwegs. Gerade erst im August waren zehntausende Ministranten auf großer Wallfahrt in Rom. Pilgern ist nicht auf ein Alter beschränkt und kann eine Auszeit im Alltag sein. Wie sich das Pilgern über die Jahre verändert hat, meine Kollegin Maria Ertl hat im Bayerischen Pilgerbüro nachgefragt.
Ob Santiago de Compostela, Jerusalem oder die Wallfahrtskirche im Ort nebenan, gepilgert wird seit Jahrhunderten. Allerdings hatten Pilger bisher immer religiösen Hintergrund, erinnert sich Irmgard Jehle. Sie ist seit 50 Jahren Reiseleiterin beim Bayerischen Pilgerbüro und inzwischen auch Geschäftsführerin.
Man hatte eine Kerngemeinde, die aus dem Verein kam, die zu den Wallfahrtsorten gepilgert sind. Aber es gab so kein geistliches Programm in dem Sinne. Die Menschen waren noch fester eingebunden in ihre Pfarreistrukturen. Jetzt merken wir vielfach, dass Menschen von außen kommen.
Und darauf hat man sich eingestellt. Pilger zu begleiten, für einen Reisesegen genauso zu sorgen wie fürs Hotelzimmer oder die Infos rund um den Pilgerort. Denn es soll etwas für alle sein.
Also wir spüren halt, dass diese religiöse Grundkenntnis bei vielen gar nicht mehr da ist, dass aber die Ahnung ist, dass da was sein könnte, was wichtig ist, was ihnen helfen kann. Und da wollen sie auch begleitet werden. Und sie wollen einfach mal entlastet werden. Wir spüren, dass gerade an Wallfahrtsorten wollen die Menschen Kirche erleben, wollen die Glauben leben, die Schönheit erfahren.
Wer es noch nie ausprobiert hat, vielleicht aber gerade mit dem Gedanken spielt, das hier sind gute Argumente, warum sich's lohnt.
Mit welch einfachen Mitteln man viel erleben kann, diese Erfahrung, dass man an Pilgerorten wirklich zusammen ist mit Menschen, die die gleichen Überzeugungen teilen, die sich im Glauben vereinen und auch zusammen beten, singen, aber auch fröhlich sein miteinander. Und oft entstehen darüber hinaus Freundschaften, Gemeinschaften, die noch Jahre funktionieren und man geht nächstes Jahr wieder gemeinsam auf Pilgerfahrt.
Nächstes Jahr wird Rom übrigens ein Top-Ziel sein. Papst Franziskus hat ein heiliges Jahr ausgerufen. Bis zu 50 Millionen Pilger werden erwartet. Maria Ertl fürs MKR.
Ab dem Wochenende geht es hier bei uns wieder richtig rund. Dann startet zum 189. Mal das Oktoberfest in München. Zwei, die sich auf der Wiesen kennengelernt haben und seitdem gut befreundet sind, sind Pfarrer Josef Feck aus Rottenbuch im schönen Pfaffenwinkel und Kabarettist und Ersatzministerpräsident Wolfgang Krebs. Servus, ihr beiden.
Servus.
Servus.
Ihr habt euch ja unterhalb der Bavaria kennengelernt und seitdem seid ihr befreundet. Wie kam es denn dazu?
Wolfgang, du warst im Stüberl von den Steinbergs gesessen und hast wahrscheinlich ein Freibier konsumiert.
Ja, das, so ist es. Also wir kriegen natürlich manchmal auch Einladungen und die Familie Steinberg kenne ich schon ziemlich lang. Die managt das HB-Zelt und die ziehen manchmal einzelne Gäste raus und sagen, kommt doch mit hinter in unser Kammerl. Die haben ein ganz ein kuscheliges Kammerl, wo es, wenn es kalt ist, weil damals war es auf der Wiesn ziemlich frisch, wo man einfach sich ein bisschen aufwärmen kann auch.
Und ich kenne ein paar Musikanten auf dem Oktoberfest, ganz nette, liebe Freunde sind es. Und die wiederum kennen natürlich die Wirtsfamilie sehr gut. Und über diese Musikanten habe ich dann die Wirtsfamilie kennengelernt. Und so bin ich dann auch in den Genuss gekommen, dass ich in dieses erlesene Stüberl rein darf, wo auch damals schon der Ministerpräsident Franz Josef Strauß gesessen hat und die Wiesen genossen hat.
Und da kommt der Josef einmal rein, klopft an der Tür und die Margot Steinberg, die dortige Besitzerin, sagt, mei, der Herr Pfarrer ist da, ja, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer. Und da sage ich, du wirst der Pfarrer sein, das glaubst du ja selber nicht, weil er kurze Lederhosen angehabt hat. Und
unverschämt, du wirst der Pfarrer sein.
Ja, so habe ich es gesagt, genau. Und du hast aber damals ganz cool reagiert und hast gesagt, ja, das glaubst du nicht, aber ich bin der Pfarrer, genau. Und dann hast du gleich deine Visitenkarte gezückt und das hat mich sehr erstaunt. Und vor allem auch, dass du so weltlich auf dem Festland unterwegs warst, das war jetzt irgendwie auch...
Wie meinst du weltlich?
Ja, weltlich einmal in der kurzen Lederhosen und nicht
so.
im
schwarzen Rock.
Ja. Genau, ja, das wäre ja auch wahrscheinlich seltsam gewesen auf dem Oktoberfest. Unpraktisch auch vielleicht mit der Bierbank und so, genau.
Nicht missverstehen, es soll ja Menschen geben, die sich auf der Wiesn kennenlernen und dann sich am nächsten Tag fragen, mein Gott, was habe ich mir denn dabei gedacht?
So dunkel war es noch nicht und außerdem ist es wirklich eine ganz, kann man schon nachvollziehen, dass es solche Leute gibt, aber so ein Mensch war ich ja nie. Also, nee, das...
wie man auf so eine Frage überhaupt kommen
kann. Ja, wie man auf so eine Frage überhaupt kommen kann.
Das ist wirklich nah am Leben. Gell? Aber ja, ich habe oft schon Leute irgendwie am Oktoberfest getroffen, wo dann am nächsten Tag halt dann nichts mehr war, also wo der Kontakt eingeschlafen ist. Und das Schöne ist wirklich, dass der Kontakt mit Wolfgang dann einfach bis zum heutigen Tag sehr, sehr lebendig ist.
Ja, weil wir einfach auch merken, dass wir viele Themen haben, die uns bewegen. Beide sind wir verantwortlich für eine bestimmte Anzahl von Menschen, die sich mit uns auseinandersetzen. Also bei mir kommen Menschen ins Programm, bei ihm kommen Menschen am Sonntag in den Gottesdienst. Beide haben wir am Montag frei. Das sind einfach so Sachen, wo es einfach gemeinsam
sich ergibt. Beide sind wir fröhlich gestimmte Menschen.
So ist es, genau. Ja, und beide, wir haben gern Spaß, freuen uns am Leben und nehmen nicht immer alles so ernst. Und ich glaube, das ist das Entscheidende.
Aber gut, dass ihr beiden euch über den Weg gelaufen seid, denn sonst hätten wir ja keinen Vergelt's-Gott-Podcast mit euch. Ihr habt ja die Tage wieder eine neue Folge aufgenommen. Worum geht's in der neuen Folge?
Oh, das ist ein Sammelsurium von ganz vielen spannenden Themen, gell? Es geht um Bärte.
Weil der Ministerpräsident einen neuen Bart hat und mich das ganz schön aus der Bahn geworfen hat, zunächst mal, weil das muss ja organisiert sein. Und wenn ich jetzt in Zukunft auftrete als Markus Söder, dann muss ich einmal den Bart tragen. Wo kommt der Bart her? In welcher Sendung trägt man was für einen Bart? Warum hat man überhaupt einen Bart? Und dann ging es beim Barte des Propheten natürlich auch um ein paar biblische Themen, warum man einen Bart trägt oder nicht trägt, also als Mann. Und warum Frauen sich im Fasching einen aufkleben. Spaß. Nee,
das haben wir gar nicht besprochen, oder? Wir haben zum Beispiel noch über das Jubiläum in Rottenbuch gesprochen und über die wunderbare Kirchenmusik vor Ort. Und wir haben eine Zuschrift bekommen mit der Frage, wie man denn eine möglichst gute Entscheidung treffen kann.
Ja, da gibt mir einen Rat. Also von dem her lohnt es sich auch wieder, diesmal einzuschalten.
Die neue Folge unseres Vergelt's Gott Podcast, dem fröhlich-katholischen Podcast, hören Sie heute Abend um 19 Uhr hier bei uns im MKR, also gleich nach der Gottesdienstübertragung und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Egal auf welchem Weg, unbedingt reinhören. Es wird mit Sicherheit wieder sehr unterhaltsam. Wenn Kinder oder Jugendliche aus den unterschiedlichsten Gründen nicht bei den eigenen Eltern aufwachsen können, dann brauchen sie einen anderen Ort, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen. Im Josefsheim in Wartenberg im Landkreis Erding haben Ravian und Flo so einen Ort gefunden.
Am ersten Tag, als ich hier war, da habe ich mir die Wohngruppe angeschaut und habe gesagt, ja, da will ich einziehen, sofort. War auch am nächsten Tag gleich hier.
Für Ravian hat es im Josefsheim in Wartenberg auf Anhieb gepasst. Der 19-Jährige kam vor gut 3 Jahren hierher. Mittlerweile lebt er in einer teilbetreuten Wohngemeinschaft für junge Erwachsene, die sich schon weitestgehend selbst um sich und ihren Alltag kümmern.
Ich in meiner Wohngruppe muss selber kochen, weil hier alles zur Verfügung steht, wie ein Ofen oder eine Mikrowelle. Wir haben eigentlich eine wunderschöne Küche und Bad haben wir ein eigenes. Das ist sogar so voll automatisiert, weil alles renoviert wurde. Das ist ganz schön. Und mein Zimmer ist auch komplett neu und auch echt groß.
Beim letzten Schritt in die Selbstständigkeit wird Ravian noch von seinem Bezugserzieher unterstützt. 10 Wochenstunden stehen dafür zur Verfügung.
Für zum Beispiel Ausflüge oder falls ich mal irgendwo hin muss, zu einem Arzt oder so, ein wichtiger Termin. Oder ja, freizeittechnisch mit einem Erzieher mal was machen. Und man kann immer über alles reden und man weiß auch, dass man gut aufgehoben ist beim anderen.
Ein Vertrauensverhältnis zu den Erziehern und Erzieherinnen ist in einem Kinder- und Jugendwohnheim wohl die wichtigste Voraussetzung, damit sich alle wohlfühlen, vor allem für die Kleinsten. Im Josefsheim werden Kinder ab dem 6. Lebensjahr betreut. Flo kam mit seinem kleinen Bruder ins Josefsheim, als er 8 Jahre alt war und hat sich hier gut eingelebt.
Also ich habe mein eigenes Zimmer und mein Hobby ist Fußball und ja, ich spiele auch manchmal mit anderen Kindern Basketball oder 1, 2, 3 Ochsenberg, also verschiedene Sachen.
Zuvor war Flo in einer Pflegefamilie. Dort hat es aber nicht so gut geklappt, erzählt er, auch wenn er manchmal Heimweh hat. In Wartenberg fühlt er sich sehr wohl.
Also ich finde, dass das Schönste hier der Garten ist, weil da hat man einen Wasserspielplatz, da kann man Fußball spielen, da kann man auch die Aussicht genießen und sich einfach mal ausruhen. Und das finde ich cool.
Highlights im Jahr sind natürlich die Ferienfreizeiten und verschiedene Ausflüge und Aktivitäten. Zum Baden an einen See fahren, in einen Freizeitpark oder die Therme, da haben Groß und Klein ihren Spaß. Wie wichtig Einrichtungen wie das Josefsheim für Kinder und Jugendliche sind, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Eltern leben, haben Flo und Ravian am eigenen Leib erfahren. Und Ravian hat das sogar zu seinem Berufswunsch inspiriert. Er macht eine Ausbildung zum Kinderpfleger mit dem Ziel, später selbst pädagogisch zu arbeiten.
Ich glaube, die meisten, die hier wohnen, da finde ich, glaube ich, jeder schon mal drüber nachgedacht, dass er auch im sozialen Bereich was macht und arbeitet. Jeder ist, finde ich, dadurch auch irgendwie ein bisschen sozialer geworden und hat auch ein Herz dafür, mit anderen Leuten so gesehen was zu machen oder sich auch mal weiterzuentwickeln. Und ich glaube, deswegen mache ich auch noch Richtung Sozialpädagoge, weil ich halt jeden Tag sehe, dass man irgendwas bewältigen kann hier in diesem Beruf und es wird auch nie langweilig.
Paul Hasel für das MKR.
Wie wichtig Kinder- und Jugendheime sind, darum geht es in der aktuellen Folge von Total Sozial. Meine Kollegin Lydia Jäger hat hier mit Martin Hagner, dem Leiter des Josefsheims, gesprochen. Er macht darauf aufmerksam, dass der Bedarf an Plätzen immer größer wird, während es immer schwieriger wird, Personal zu finden. Welche Lösungsvorschläge er hat, um die Situation zu entspannen und warum das Thema uns alle angeht, hören Sie in der aktuellen Folge von Total Sozial hier im MKR und überall, wo es Podcasts gibt. Karneval, Lebensfreude pur und weite Strände. Das sind so meine Vorstellungen von Brasilien. Von Menschen, die unendlich viel Energie und Mut für ihre Träume einsetzen, erzählt der Roman, den meine Kollegin Gabi Hafner gleich vorstellt. Ein Blick nach San Paolo, den man als Tourist so nie erleben könnte.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Mit voller Wucht ergießt sich das Wasser aus einem verrosteten Tankwagen auf die Praça da Matriz im historischen Herz von Sao Paulo. Senior Jacoy spritzt es auf Dosen, Essensreste, alte Karren und Pappkartons. Was aussieht wie Müll, ist das Eigentum der Menschen, die auf dem Platz wohnen. Die Kartons sind ihre Matratze. Aufgrund einer ironischen Wendung des Schicksals wird Senior, ein Flüchtling aus dem Elend Venezuelas, später selbst zu diesen Menschen gehören. Bis dahin ist man als Leser allerdings schon Insider auf dem Platz, hat erfahren, wie der Alltag dort funktioniert, wie hart die meisten der wohnungslosen Belagerer arbeiten, um wenigstens auf dieser untersten Stufe existieren zu können, weiß, wie sehr sie aufeinander Acht geben und wie sehnsüchtig sie die Hoffnung auf einen guten Job, eine bessere Unterkunft und ein glückliches Leben in sich nähern, jeden Tag. Gilles ist einer von ihnen, ein Schwarzer, der mit seinem riesigen Afro sofort auffällt und mit seiner Energie eine gewisse Autorität ausstrahlt. Die 14-jährige Jessica steht unter seinem Schutz. Und auch Glenda, eigentlich Beverton, eine Transsexuelle, kümmert sich um das Mädchen, denn Gefahren lauern überall. Glenda hat ihre Narben schon davongetragen und sie in ein Selbstbewusstsein verwandelt, das mich faszinierte. Es ist eine verschworene Gemeinschaft, wie die Straße sie formt. Sie bietet ein bisschen Schutz und lässt die Träume leben, die jeder von ihnen hat. Der Totengräber Douglas und seine Kollegen müssen immer häufiger zerschundene Menschen begraben, die einfach auf dem Friedhof abgelegt werden. Schon die Massenbestattungen während der Pandemie haben ihn fertig gemacht. Am liebsten möchte er sich nur noch um seinen kleinen Garten kümmern. Doch er begreift, um dem Elend und seiner eigenen Verzweiflung etwas entgegenzusetzen, muss er so handeln wie der Mann, der er gern wäre. Gütig sein. Da fällt ihm die Frau ein, die offenbar auf dem Friedhof wohnt. Er kann ihr Vertrauen gewinnen und ringt seiner Frau ab, dass Celia bei ihnen unterkommen kann. Eine Veränderung, die Wunder wirkt. Celia, deren Sohn ermordet, ihre Tochter verschwunden ist und Douglas' Frau gründen sogar ein Start-up. Und Douglas? Er setzt alle Hebel in Bewegung, um Marekko zu erwischen, der für den Tod von Celias Sohn verantwortlich ist. Ebenso wie Senor Jacoy, der Venezolaner, sich an die Fersen des Fotografen heftet, der ihn seinen Job gekostet hat. Den letzten festen Job, den er finden konnte. Ist Rache der Weg? Oder kann es gelingen, mit Hilfe der Justiz Gerechtigkeit zu schaffen? Und wie hoch ist dafür der Preis?
Spannungsfaktor.
Wer unter so extrem unsicheren Verhältnissen lebt wie die Menschen auf dem Platz, für den stellt sich jeden Tag die Frage nach dem Überleben. Jede kleine Veränderung kann zur Bedrohung werden, die unter Umständen tödlich endet. Sei es durch eine fehlgeleitete Kugel, eine Krankheit oder einen Polizisten, der sich provoziert fühlt. Das ist der alltägliche Sozialkrimi. Deswegen herrscht auf dem Platz sofort größte Spannung, wenn etwas den üblichen Gang der Tage unterbricht. Gesteigert wird die Gefahr durch die zerstörerische Mischung aus Korruption und Selbstjustiz, die in vielen Polizeieinheiten herrscht.
Die Autorin.
Patricia Melo wurde 1962 in Sao Paulo geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie fürs Fernsehen. Der kritische Reporterblick auf den Alltag ihres Landes und genaue Recherche prägen ihr Werk auch als Autorin. Gewalt und Kriminalität sind in ihrer Heimat allgegenwärtig. Das fand Eingang in ihre zahlreichen Romane, die Hörspiele, Theaterstücke und Drehbücher. Ihre Romane lesen sich wie Krimis und sind zugleich detailgenaue sozialkritische Milieustudien. Melo zählt zu den wichtigsten Stimmen der brasilianischen Gegenwartsliteratur.
Fazit?
Der Roman ist Hardcore im besten Sinn, manchmal abschreckend, zugegeben, herausfordernd. Aber er trifft den Kern des gesellschaftlichen Zustands nicht nur in Sao Paulo, sondern in vielen Städten der Welt. Doch damit lässt Melo es nicht bewenden. Ihr entscheidender Faktor, das sind Menschen, die sich anderen zuwenden, obwohl sie selbst nicht auf Rosen gebettet sind. Eine zutiefst christliche Botschaft, ob beabsichtigt oder nicht. Harter Kern und weiches Herz.
Den Roman »Die Stadt der Anderen« von Patricia Melo gibt es für 26 Euro in unserer Buchhandlung Michaelsbund oder online unter michaelsbund.de. Und wenn Sie neugierig geworden sind auf den Roman, eine ausführliche Fassung der Leseeindrücke gibt's in unserem Podcast »Ein Buch« und den können Sie abonnieren beim Streamingdienst Ihrer Wahl.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.